Ja, ich habe uns dieses Thema mitgebracht, was ihr hinter mir seht. So ein Doppelthema, Glauben sichtbar machen. Und dann kommt dieses Wortspiel, er reicht, wo manche vielleicht jetzt schon gecheckt haben und sagen, ja, das könnte man ja auch in zwei Worten schreiben und mit einem großen E am Anfang. Er reicht oder er reicht. Und das ist so auch die Herausforderung, die Challenge heute Morgen für diese Predigt. Glauben sichtbar machen, Freude teilen. Warum eigentlich und wollen wir das wirklich? Willst du das überhaupt? Zwei Schuhverkäufer werden in ein Drittland geschickt, Schuhe zu verkaufen. Und der erste schickt nach 4 Tagen ein E-Mail an seine Firma zurück und sagt, schickt mir ein Rückflugticket, das ist alles sinnlos. Alle laufen barfuß rum. Der andere schickt auch nach 4 Tagen E-Mail an seine Firma und sagt, wir müssen dringend was tun, ich brauche mehr Leute, ich brauche mehr Schuhe. Wir werden über Jahre zu tun haben, wir müssen Niederlassungen aufbauen, hier ist richtig Not, denn die Leute laufen alle barfuß rum. Also die gleiche Situation, der gleiche Markt, welches E-Mail würden wir schicken? Welches E-Mail würdest du schicken? Jetzt mal Bezug auf unsere Themen oder in Bezug auf das, was ihr vorhabt hier in Langenau mit GottNet. Das, was wir da planen und was Matthias und Michael gerade versucht haben, da mit GottNet zu erklären, das interessiert doch hier niemanden. Hier ist ganz harter Boden. Schick mir ein Rückflugticket, das hat doch alles gar keinen Sinn. Oder gerade in heutiger Zeit eine Mega-Nachricht, ein wichtiges Thema. Menschen brauchen Hoffnung, es ist dringend nötig, schickt uns mehr Schuhe, hier ist richtig was zu tun. Es gibt so diesen Satz, den versuche ich in jeder Predigt einzubauen. Wer etwas will, sucht Wege. Wer etwas nicht will, sucht Gründe. Das müsste hier jetzt auch kommen. Genau. Wer etwas will, sucht Wege. Wer etwas nicht will, sucht Gründe. Oder wie habt ihr euren Partner, eure Partnerin gefunden? Daran kann man sowas schon mal ablesen als Beispiel, oder? Liebe macht erfinderisch. Liebe macht erfinderisch. Und so ist es auch Gebet und Nächstenliebe. Gestern im Seminar haben wir lange über Gebet gesprochen. Gebet und Nächstenliebe sind die Wege zu den Herzen der Menschen. Und Gebet und Heiliger Geist bringen die Ideen, die dann nicht von uns sind, die aber Wege zu den Herzen der Menschen dann sein können und sind. Liebe macht erfinderisch, heißt es ja so schön. Der Predigttext steht im Alten Testament in Jesaja 52, die Verse 7 bis 12. Ich lese aus der Basisbibel, die Überschrift: der Freudenbote kommt. Wie schön, der Freudenbote kommt über die Berge gelaufen. Er bringt eine gute Nachricht und verkündet Frieden und Rettung. Er ruft Zion zu, dein Gott herrscht als König. Hört ihr es? Die Wächter der Stadt rufen laut. Sie jubeln alle vor Freude, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Freudengeschrei aus und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk, er befreit Jerusalem. Der Herr zeigt seine Macht vor den Augen aller Völker. Sogar in den fernsten Ländern der Erde sieht man, dass unser Gott uns rettet. Macht euch auf, zieht weg aus Babylon, rührt nichts Unreines an, zieht weg aus der Stadt und reinigt euch, wenn ihr die Tempelgeräte zurückbringt. Diesmal werdet ihr nicht in Eile wegziehen und euch nicht fluchtartig auf den Weg machen, denn der Herr zieht vor euch her, der Gott Israels geht als Letzter in eurem Zug. Lasst uns einmal Vers zu Vers, Vers für Vers durchgehen. Die Überschrift, der Freudenbote kommt, und dann der erste Satz, Vers 7, wie schön, Ausrufezeichen. Und so manchmal denke ich, boah, wenn das so unsere Einstellung, wenn das so unsere Rede, wenn das so meine Rede wäre und Menschen das spüren würden, mir abspüren würden, dieses der Freudenbote kommt, wie schön, tschakka, yeah. Also ich habe ja eine Ausrede, Matthias hat es ja verraten, ich bin gebürtiger Sauerländer und als Sauerländer freut man sich eher nach innen. Ihr seid da anders drauf. Und das ist ja auch so ein bisschen die Kritik, die wir manchmal so hören, wenn man den Christen das abspüren würde, dass das da Freude ist, dass da Erlösung ist, dass sie gerettet sind und so. Ihr Lieben, freuen wir uns über den Freudenboten und spürt man uns das ab? Freudenbote, hebräisch gute Nachrichtenbringer. Und das ist so eine Frage, ja, hat uns die gute Nachricht denn schon erreicht? Die gute Nachricht des Freudenboten, hat sie uns erreicht? Und heute Morgen in diesem Kreis kann man, glaube ich, sagen, ja klar hat die uns erreicht. Also wir sind erlöst und so, wir sind Christen, wir sind Geschwister, klar hat das uns erreicht. Aber wie zeigt sich das? Wie gehen wir damit um? Und da skizziere ich mal so zwei Gruppen von Christen. Die erste Gruppe, das sind die, die sagen, ich hab's erreicht. Ich wurde erreicht. Er hat mich erreicht. Jesus hat mich erreicht. Und das reicht. Erreicht. Gott und ich, Jesus Christus und ich, der Heiland und ich. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Danke, Amen. Das ist die Gruppe der Christen, die über dieses Kindergebet nicht hinausgekommen ist. Oder das ist die Gruppe der Christen, die momentan keinen Bock darauf hat, das zu zeigen mit ihrem Christsein. Trotzdem ich im, oder vielleicht obwohl, ich weiß es gar nicht, im hauptamtlichen Dienst tätig bin, gibt es tatsächlich solche Phasen in meinem Leben, wo ich keine Lust mehr auf Menschen habe. Keine Lust habe, das zu zeigen. Mich am liebsten verkriechen möchte, anonym bleiben möchte, nicht Zeuge sein möchte und so. Das sind so Momente und Situationen oder Phasen, wo ich sage, ja, da bin ich plötzlich in dieser Gruppe drin. Aber es gibt auch Christen, es gibt auch Geschwister, wo das so die pauschale Einstellung ist. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Danke, Amen, ich habe es erreicht. Ich hab's erreicht. Das ist ein Christsein, was uns oft auch so angekreidet wird, was dann so von oben herab rüberkommt, so lieblos rüberkommt. Ich frage jetzt nicht, wer gehört in diese erste Gruppe, sondern geht zur zweiten. Die zweite sagt, ja, auch durch das Evangelium erreicht. Aber noch nicht am Ziel. Wir haben noch einen Auftrag. Ich bin durch Jesus Christus erreicht, erfüllt und geliebt. Und gerade das möchte ich weitergeben. Nicht nur, weil es ein biblischer Auftrag ist und ein Missionsauftrag ist, sondern weil ich geliebt bin und weil ich so viele Erfahrungen mit der Bibel und mit Jesus Christus mache, so viele aktuelle Erfahrungen. Und wenn du sagst, ja, das hätte ich gern in dieser zweiten Gruppe, so möchte ich sein, dann ist das etwas, was wir immer wieder neu erbitten dürfen. Und dieses Gebet kann bei jedem anders lauten, dass der eine betet, ja, Herr, schenk mir diese erste Liebe, die es mal gab. Schenk mir ein neues Brennen. Oder dass wir beten, dass die Beziehung zu Jesus Christus sich so erneuert durch tägliches Bibellesen und stille Zeit, dass man die aktuellen Erfahrungen abspürt. Meine Frau begleitet mich oft bei meinen Diensten und es gab mal so eine Phase, da habe ich immer so Beispiele, Anekdoten erzählt, damals im CVJM Lüdenscheid West, wo ich zum Glauben gekommen bin und die Teestubenarbeit und so weiter. Und meine Frau fragte mich irgendwann mal, sagte mal, wie lange ist das eigentlich her? Und das war damals schon, als ich diese Phase hatte, über 40 Jahre her. Und ich habe gemerkt, ja, von diesen alten Geschichten kann ich doch nicht leben. Und ich habe mich hinterfragt und gesagt, ja, ist das alles, sind das meine Erlebnisse mit Gott? Sind das meine Erlebnisse mit dem Wort Gottes? Sind das meine Erlebnisse mit Jesus Christus, die ich da erzähle, diese Anekdoten von damals? Und so geht es mir auch manchmal in Gesprächen, wenn ich bei Geschwistern bin, in Gemeinschaftsbewegung recht viel unterwegs. Und mich rührt das immer so an, wenn dann die Geschichten von damals kommen. Damals im Jugendbund, damals, als wir den EC hier gegründet haben und so. Und nächstes Jahr werden wir 100 und damals, als es mal angefangen hat und mein Großvater und was dann so an schon irgendwie rührenden Geschichten kommt. Aber ich denke, wenn das die Geschichten sind, die wir unseren Nachbarn erzählen, dann brauchen wir dann nicht wundern, dass das nicht interessiert. Die möchten auch wissen, was ist mit heute? Was ist in der ganzen Schitte, die auf uns einströmt und so? Was sind da deine Antworten und was sind da deine Geschichten? Und was hilft dein Jesus da und was macht er da? Und was ist gestern in der Firma und was ist, wenn Arbeitslosigkeit kommt? Und so, versteht ihr, was ich meine? Aktuelle Erlebnisse, und wenn es nicht ist, dann lass uns das erbitten. Er bringt eine gute Nachricht und verkündet Frieden und Rettung. Konkret geht es hier im Bibeltext natürlich damals um die Rettung des Volkes Israels aus babylonischer Gefangenschaft. Für das Volk Israel eine Botschaft des Trostes, der Hoffnung, damals inmitten von Krieg, Krankheit, Armut, Einsamkeit, Leid, Not, Trauer. Also schlimmer als das, was wir heute haben in der Welt sicherlich oder vergleichbar mit dem in diese Situation hinein. Die Bibel, Wort Gottes, ist uns ja deshalb gegeben, dass wir es auch immer wieder anwenden für unseren Alltag, unsere Situation. Und das hebräische Wort für Rettung, was ich hier rot gemacht habe, beinhaltet den Namen Jeshua. Jeshua im Neuen Testament dafür verwendet, um Erlösung und Rettung zu beschreiben. Erlösung und Rettung durch wen? Erlösung und Rettung durch Jesus Christus, die durch Jesus Christus gebracht wird. Und hier haben wir so gewissermaßen eine Brücke vom Alten Testament ins Neue Testament und merken, die Bedeutung von Rettung ist in der gesamten Bibel, im Alten und im Neuen Testament von ganz zentraler Bedeutung und hier dieser Brückenschlag. So manchmal frage ich mich, und das schließt mich ein, kann es sein, dass wir uns deshalb so wenig freuen, weil wir Christen und wir Kirchen und wir Gemeinden das Evangelium so niederschwellig gemacht haben? Natürlich ist es ein Ziel, Menschen irgendwie niederschwellig zu erreichen. Das versuchen wir auch mit unseren Medien. Deshalb sind manche so, wie sie sind. Aber wir müssen da trennen und ganz vorsichtig sein, dass wir den Inhalt, das Eigentliche, nicht plötzlich auch niederschwellig machen. Und so wenig trauen zu sagen, dass es letztendlich um Rettung geht oder Rettung so wenig in Anspruch nehmen. Und ich habe das bei einem Projekt, was bei ProChrist gibt es ja so diese Jugendschiene, Jesus House, True Story heißt die, mittlerweile, und da hatten wir in einem Turnus mal so den Titel A New Way to be Human. Also uns ging es um das Thema Umkehr, Wiedergeburt, Wende, und die Presse hat dann daraus gemacht, es geht um mehr Mitmenschlichkeit. Und alle haben gesagt, ja, das ist aber schön, das ist aber ein schönes Projekt, das finden wir gut, mehr Mitmenschlichkeit. Versteht ihr, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich schnell einigen kann. Also, ihr macht da irgendwas mit Gott nicht und da geht's um Werte und Mitmenschlichkeit und anständig, und alle werden so, ja, das ist aber schön, das finden wir auch gut, das braucht man. Und dann, wer etwas nicht will, findet Gründe. Kann es sein, dass wir dann manchmal sagen, ja, mit der Rettung, das ist zu steil, das kann man heute nicht mehr so sagen, das kann man nicht formulieren. Und ich vergleiche das mal mit einem Arzt oder zwei Ärzten. Ist jemand lebensbedrohlich krank und der erste Arzt sagt, sorry, da können wir nur noch palliativ, also schmerzlindernd helfen, sonst ist nichts mehr zu machen, Punkt. Negativ, oder? Schlechte Nachricht, wo ich auch sagen würde, ja, wenn das unsere Botschaft wäre, dann tun wir uns mit Recht schwer, über Rettung zu reden. Wenn das unsere Nachricht wäre, dann tun wir uns mit Recht schwer. Und dann gibt es den anderen Arzt, der sagt, das sieht schlecht aus. Aber ich kenne da einen Spezialisten, der kann sie retten. Versteht ihr den Unterschied? Wir christlichen Gemeinden, wir Gemeinschaftsleute, wir kennen da doch einen Spezialisten, der kann retten. Und das ist unser Thema. Menschen darauf hinzuweisen, auf den, der retten kann. Er bringt eine gute Nachricht und verkündet Frieden und Rettung. Jetzt möchte ich es noch drastischer machen und habe mal ein relativ aktuelles Bild mitgebracht. Das war vor anderthalb Jahren, dieses Erdbeben in der Türkei. Und die Retter waren 120 Stunden nach diesem Erdbeben noch im Einsatz und werden von der Presse gefragt, was machen Sie denn eigentlich hier? Wollen Sie etwa Menschen retten? Und was haben die gesagt? Ja, natürlich wollen wir Menschen retten und wir freuen uns über jeden Einzelnen, den wir hier noch lebend rauskriegen, oder? Wir Christen und wir christlichen Gemeinden und wir Jesus-Leute werden gefragt, ja, was macht ihr eigentlich hier? Wollt ihr etwa missionieren? Das gestern fällt mir gerade ein, in anderem Kontext im Workshop. Und hoffentlich sind wir dann nicht die, die sagen, nein, also auf keinen Fall, wir wollen ja keinem zu nahe treten, wir wollen ja nicht übergriffig werden und so. Das ist auch so ein Grund der Neuzeit, so eine Entschuldigung, die sich fromm anhört, nur nicht übergriffig werden. Dieses Vokabular kommt aus Missbrauchssituationen und da stimme ich natürlich voll zu und sage, ja, da nicht dürfen und wollen wir nicht übergriffig werden und da haben viele Christen und Gemeinden große Schuld auf sich geladen, wenn es um diesen Kontext des Missbrauchs geht. Jetzt dürfen wir aber nicht das gleiche Wort nehmen und uns damit entschuldigen und sagen, ja, ich möchte meinem Nachbarn irgendwie nicht zu nahe treten und das mit dem blutenden Bein, das wird sich schon irgendwie regeln und so. Versteht ihr? Und wie sagen die Retter an diesem Beispiel das? Mit vollster Überzeugung. Und sie freuen sich, wenn sie hier jemanden noch rausholen können. Und das ist jetzt ganz bewusst hier nicht das schöne Eier-Popeye-Leuchtturm-Bild, wir sind alle Leuchttürme, sondern hier an diesem Bild wird deutlich, es geht erstmal darum, wenn du die Menschen hier erreichen willst, Schutt wegzuräumen. Schutt wegzuräumen. Und das kann sein, dass da erstmal ganz viel Misstrauen ist, dass da ganz viel Verletzung ist, dass da ganz viel falsche Bilder sind, dass da vielleicht auch manches Berechtigte ist. Kritik gegen Kirche und Personen, die man kennengelernt haben und was auch immer. Und das ist unsere Chance, den Menschen deutlich zu machen, dass es wirklich so ist. Wir Menschen sind Gott so wichtig, dass die Bibel, das Evangelium letztendlich sagt, es dürfen keine Kosten und Mühen gescheut werden, um das deutlich zu machen. Und das ist Mission christlicher Gemeinden, deutlich das Rettungsangebot von Jesus Christus zu verdeutlichen. Die bekannteste Legitimation in Johannes 3,16, die haben wir alle auswendig, oder 1. Timotheus 2, Vers 4, Jesus Christus will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und jetzt zu sagen, ja, das mit der Rettung, das muss man irgendwie nicht so eng sehen, und dieses Bild ist zu krass, was der Klitzke da jetzt gebraucht hat. Das wäre ungefähr so, als wenn man jetzt in Bezug auf dieses Beispiel die Einwohnerliste nimmt und sagt, also ich habe mir das mal angeguckt, ich glaube, hier in Bezug auf Langenau trifft das irgendwie nicht zu. Die meisten werden sich selber befreien können. Und außerdem habe ich den Eindruck, die meisten wollen auch gar nicht gerettet werden. Und wer gerettet werden will, kann sich ja irgendwie selber melden. So hast du ganz feine Gründe, weshalb das irgendwie gerade nicht dran ist. Vers 8. Oder Übergang zu Vers 8. Er ruft Zion zu, dein Gott herrscht als König. Dein Gott herrscht als König. Wer oder was herrscht über mich? Wer oder was hat mich erreicht? In welchem Modus bin ich gerade? Es gibt viele Geschwister, viele Christen, die sind irgendwie immer noch im Corona-Modus. Es gibt viele, die sind neu im Kriegsmodus, im Zornmodus, im Angstmodus, im Unsicherheitsmodus, oder gestern im Workshop hatten wir den Menschenfurchtsmodus. Hat mich die Nachricht des Freudenboten so erreicht, dass die Gottesfurcht größer ist als die Menschenfurcht? Dass die Gottesfurcht positiv gesehen als König herrscht und nicht die Menschenfurcht über mich herrscht, die mich dann tatsächlich lähmen wird und die tatsächlich tausend Gründe erfinden wird, weshalb das alles ganz schwierig werden wird hier mit der Aktion und weshalb man am besten gar nicht anfängt und sich das wahrscheinlich auch gar nicht lohnen wird. Und so, versteht ihr? Wer oder was herrscht über uns? Dein Gott herrscht als König. Gott ist größer als die Menschenfurcht. Vers 8, hört ihr es? Die Wächter der Stadt rufen laut. Sie jubeln alle vor Freude. Ja, wie cool wäre das denn? Menschen in Langenau erkennen, irgendwas passiert hier mit Jesus und Gott in unserer Stadt. Menschen in Langenau erkennen, wenn man mit diesen Leuten aus dem SV Langenau spricht, dann spürt man irgendwie was von diesem Jesus Christus. Ich habe zum Jahresbeginn einen Veranstaltung, ich sage nicht welches, eines sehr, sehr frommen Werkes gehört. Und der Leiter dieses Werkes hat dann so als Jahresmotto sinngemäß gesagt, liebe Geschwister, lasst uns gucken, dass das mit Jesus wieder anfängt. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und dass es die anderen spüren. Weil alles andere, und das kenne ich ja auch aus der Gemeinschaft, also gute Gemeinschaft, fast besser als in der Gemeinschaftsbewegung, kannst du in einem guten Segelclub auch haben. Und in einem guten Tennisverein. Oft harmonischer und besser als bei uns. So, das ist doch nicht das, was letztendlich den Unterschied macht, oder? Das ist das, was vergleichbar ist. Das ist das, was die Menschen auch so haben können. Aber dass da Jesus wieder reinkommt oder drin ist und die Menschen spüren es, rufen laut und jubeln vor lauter Freude. Er alleine, Jesus Christus, macht den Unterschied. Denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkommt. Vers 9, brecht in Freudengeschrei aus und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr tröstet sein Volk, er befreit Jerusalem. Ja, damals wie heute. Gott kommt in die Zerbrochenheit, das ist ihm nicht fremd. Gott kommt ins Chaos, das ist ihm nicht fremd. Er kommt in die Trümmer und er befreit. Er möchte befreien, er rettet, er möchte retten. Damals und heute. Vers 10, der Herr zeigt seine Macht vor den Augen aller Völker. Sogar in den fernsten Ländern der Erde sieht man, dass unser Gott uns rettet. Ja, es ist ja wirklich so. Da, wo wir in Deutschland mal Erweckungsgebiete hatten oder so, selbst da passiert aktuell wenig. Aber wenn wir mal weltweit schauen, in muslimischen Ländern kommen reihenweise Menschen zum Glauben, oft über Visionen und Träume und Art und Weisen, die uns hier in Deutschland ziemlich fremd sind. Ein Freund von mir lebt in Stuttgart, kennt ihr vielleicht auch, Yassir Erik, hatte dieses Buch geschrieben, Hass gelernt, Liebe erfahren, ist durch krasse Art und Weise zum Glauben gekommen, hat früher zu den Christenverfolgern gehört. Sein Onkel hat Osama bin Laden beherbergt. Sie hatten eine eigene Kriegsmiliz in der Familie, um die Christen zu bekämpfen. Und er selber hätte fast einen Christen abgemurkst. Und über diesen Christen ist er im Krankenhaus dann durch ein Gebet zum Glauben gekommen und hat dann in Deutschland Theologie studiert, Doktor der Theologie gemacht und betreut heute in muslimischen Ländern sogenannte MBBs, Muslim Background Believers. Menschen, die durch krasse Art und Weise zum Glauben gekommen sind und durch ihren Glauben richtig leiden müssen. Da ist Christenverfolgung. Dagegen ist es nichts, was wir haben, wenn unser Christsein mal irgendwie ein bisschen durch die Presse geht oder angefragt wird oder so. Der Herr zeigt seine Macht vor den Augen aller Völker. Sogar in den fernsten Ländern sieht man, dass unser Gott rettet. Ja, da geht geistlich gesehen richtig etwas ab. Und wenn ihr die Geschichten mal seht und lest, und das sind Geschichten von heute und morgen und nicht von vor 100 Jahren, wie es diesen Geschwistern dort ergangen ist und was sie erleben und was sie bereit sind, für ihren Glauben auf sich zu nehmen, dann finde ich es einerseits beschämend, wie wir hier teilweise klagen, wenn wir ein bisschen Gegenwind kriegen und denken, das ist gleich die große Trübsal oder die Christenverfolgung, wenn wir sehen, was die durchmachen. Und Vers 11, macht euch auf. Sagt es weiter, was der Freudenbote möchte. Lukas 19, Vers 10, was möchte er? Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Da wird es auch mit der Rettung nochmal deutlich. Macht euch auf. Wir gehören ja insbesondere in der Gemeinschaftsbewegung zu den Christen, die sehr, sehr viel schon vom Wort Gottes gehört haben. Und so manchmal stehe ich in der Versuchung, ich habe mich das noch nie getraut, ich muss das irgendwann mal machen, mal so einen Sonntag zu machen, so einen Gottesdienst zu machen, wo draußen an der Eingangstür so ein Banner hängt, heute fällt der Gottesdienst aus, ihr habt alles gehört, tut es. Absender Jesus Christus. Ja, wir haben so viel gehört und manchmal brauchen wir vielleicht auch diesen Tritt und sagen so, macht es, macht euch auf, steht jetzt zweimal in diesem Vers 11 drin. Und dann springe ich mal auf Vers 12b, geplant, nicht um abzukürzen, denn der Herr zieht vor euch her, der Gott Israels geht als Letzter in eurem Zug, habt ihr das? Denn der Herr zieht vor euch her, dann kommt irgendwas von und mit uns, und der Gott Israels geht als Letzter in eurem Zug. Letztens war mein besagter Enkel Pius zu Besuch und ich habe ihn geschickt, irgendwas aus dem Keller zu holen und Keller dunkel und so. Und er sagte, Opa, geh du voran. das habe ich geschafft, habe ich gemacht. Habe ich gesagt, okay, aber dieses ist mehr, umgeben von Gott, vorn und hinten zugleich. Er geht voran und ist Rückhalt zugleich. Und das brauchen wir, glaube ich. Ich bete sehr oft nach Gesprächen, nach Diensten, nach evangelistischen Aktionen, insbesondere nach Gesprächen, wo ich versagt habe, weil ich Kappes geredet habe oder nichts gesagt habe oder geschwiegen habe, wo ich hätte nicht schweigen müssen und so. Herr, räume du hinter mir auf. Zieh das wieder glatt, was ich vermasselt habe. Bring du das wieder in Ordnung, wo ich fälschlicherweise geschwiegen habe oder so. Das ist für mich persönlich so dieses, geh du mir nach, geh du meinen Diensten nach, geh du meinen Aktionen nach, behalte sie vor. Gestern im Seminar über vorbereitete Verhältnisse auch gesprochen, dass wir das beten dürfen und uns auch wünschen. Und das wäre jetzt so das andere. Geh du auch diesen Diensten nach. Ja, Lieben, es ist tatsächlich so. Viele Menschen in diesen Tagen haben Angst, haben jegliche Hoffnung verloren. Und das ist eine Würde, dass wir zu denen gehören dürfen, die sie in Verbindung bringen dürfen mit dem guten Nachrichtenbringer. Weil nur er kann schlussendlich dafür sorgen, dass niemand verloren geht. Und dann ist es so, dass wir sagen dürfen, er reicht, er rettet mit Jesus Christus mutig voran. Amen. Lass mich noch beten. Ja, es gibt so viele Gründe, die wir sehen, die wir vielleicht schon genannt haben, die uns durch den Kopf gehen, die uns davon abhalten und abhalten wollen, Zeugen für dich zu sein, uns aufzumachen. Und es gibt so viele Gründe, wo wir jetzt schon ahnen, die werden wir vielleicht auch gleich sogar direkt nach dem Gottesdienst haben und die werden uns eingeflüstert und eingeflößt. Wir möchten dich bitten, dass du uns Wege zeigst und dass du uns die guten Ideen gibst, dass du uns die guten Gedanken gibst, die die Herzen der Menschen erreichen. Ich möchte dich bitten, dass das ganz groß wird in unseren Gedanken und bei uns anfängt, bevor wir anfangen, an die Nächsten zu denken und die Nächsten zu erreichen. Dass vielleicht etwas, was bei uns schon mal größer da war, oder brennender da war, oder liebevoller da war, wieder so wird. Dass du größer bist und größer wirst als alles andere und deine Liebe uns treibt. Das bitten wir. Amen.